Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Ja, herzlich willkommen auf der Frankfurter Buchmesse beim blauen Sofa. Ich bin begeistert. 10 Uhr morgen das erste Gespräch und die Reihen sind voll mit jungen Leuten. Aber wir sprechen ja auch über Pop. Heute auf dem blauen Sofa ein Gemeinschaftsprojekt von Dreisat, ZDF, Deutschlandfunk Kultur und Bertelsmann. Ich freue mich, dass wir über Pop sprechen können. Pop, der in seinen Anfängen, als er erfunden wurde, weil er so neu, so frisch und so anders war, natürlich auch politisch war und der sich dann verspielt hat und dann zu diesem großen, glatten, glitzernden Ding wurde, wo man eigentlich die politische Auseinandersetzung nicht als allererstes vermutet hatte, was aber trotzdem politisch gewirkt hat. Und deswegen ist es folgerichtig, in Zeiten des Populismus auch queren und Linien zu ziehen zwischen Pop und Populismus. Pop, und also der Mann, der das geschrieben hat, den müssen wir natürlich jetzt mal beklatschen, bitte, Jens Balzer.
Guten Morgen, danke.
Pop ist Populärmusik, also für die Massen gedacht. Populismus möchte gerne Massen verführen. Was sonst eint Pop und Populismus? Oder wieso gehören die auf einen Buchtitel?
Wie das so allgemein ist, der Buchtitel, das Buch handelt erstmal so von den Entwicklungen der letzten 2 Jahre, wo man versucht darüber hinaus ein bisschen den Bogen so ins letzte Jahrzehnt zurückzuschlagen, aufgrund der Tatsache, Sie haben das schon erwähnt, dass so diese Verbindung zwischen der politischen Emanzipation und dem Pop, wie man sie so in den großen goldenen Zeiten, 60er, 70er Jahren, so Woodstock, Hippies etc. so gesehen hat, dass die irgendwie eben so zerfallen schienen. So Pop war anscheinend unpolitisch geworden. Und mir schien es aber so, dass der Eindruck eigentlich gar nicht so richtig stimmt, dass der Pop unpolitisch geworden ist, sondern dass er sich tatsächlich aufgeladen hat mit politischen Positionen, die man eher so aus der, sagen wir mal, linken, emanzipationsinteressierten politischen Ecke erstmal jetzt nicht so gut findet vielleicht und die man vielleicht eher auch so als zivilisatorischen Rückschritt bewerten könnte.
Beispiele?
Ich glaube, es hat irgendwie noch nie eine Popkultur gegeben, die so, sagen wir so, sexistisch und rassistisch ist, gerade auch in Mainstream-Bereichen, in Hitparaden-Bereichen, der Ausgangspunkt für das Buch.
Da meinen Sie den Rap, ne, natürlich.
Ja, nicht nur. Also ich meine den Rap. Es gibt aber auch irgendwie einen breiten Strang an, sagen wir mal, so deutsch-patriotischer, teilweise sehr, sehr aggressiv-patriotischer Musik, so von Freiwild bis zu diesem sogenannten Volksrock'n'Roller Andreas Gabalier oder auch irgendwie sehr, ne, da müssen Sie mal vorsichtig, konservative politische Positionen irgendwie dann irgendwie eingenommen werden. Und das alles mal so zusammenzufassen, das war die Aufgabe, die ich mir für das Buch gestellt habe. Der Ausgangspunkt ist, Sie haben gesagt, irgendwie Rap irgendwie war tatsächlich irgendwie der sogenannte Echo-Skandal, um die beiden Rapper Kollega und Farid Bang Anfang 2018, wo dann ein Hip-Hop-Album trotz einer offensichtlich antisemitischen Zeile darauf irgendwie diesen Musikpreis Echo bekommen sollte und auch dann nach einigen Diskussionen auch bekam, woraufhin dann nach den Protesten gegen diese Vergabe der ganze Preis abgeschafft wurde. Und das war eigentlich so der ein Punkt, wo eine breitere Öffentlichkeit, die sich sonst mit dem, was in dieser kleinen, sagen wir mal so, Filterblase Deutsch-Rap-Hip-Hop passiert, nicht damit beschäftigt hat, jetzt zum ersten Mal darauf aufmerksam wurde, was da eigentlich so los ist und was für Arten von Texten, was für Arten von Weltbildern da gepflegt werden. Da gab es eine lange Debatte, die dann aber auch gleich wieder verschwunden ist, nachdem der Echo dann eingestellt wurde. Also dann hat, ich glaube, man muss irgendwie so, also ein Ziel dieses Buches ist es, zu versuchen, zu zeigen, dass man auch, wenn man sich, sagen wir mal, für diese Art von Musik vielleicht nicht so interessiert, weil man eventuell auch schon irgendwie aus dem Alter raus ist, wo man Hip-Hop gerade insbesondere Deutschrap hört. Mag man nie zu alt sein, aber dass man sich auf alle Fälle irgendwie ansehen muss und anhören muss, was da passiert, weil es eine wahnsinnige gesellschaftliche Breitenwirkung hat.
Also eben, das ist ja, eigentlich würde man ja denken, Rap migrantisch geprägt, Aufsteigerfantasien, ja. Dass das am anderen Ende des Spektrums von Bands wie Böse Onkels, die früher mal erfolgreich waren, aber jetzt eben Freiwild oder Andreas Gabalier steht. Aber und normalerweise wird ja eigentlich, wenn man von Parallelen spricht, oft die 68er herangezogen, ja, und die Rechten mit ihren Tabubrüchen, Provokationen, eben, dass die Rechten sich dieser Provokationen bedienen. Sie machen eine ganz andere Unterteilung, bei der auf einmal Rapper und Rechte auf einer Seite stehen. Das klang ja gerade schon an, ne, in diesem konservativen, sexistischen Weltbild. Was ich mich gefragt habe, wieso hat das Menschen so lange nicht gestört? Also weil also Rap-Kritik hat das ja sowieso nicht gemacht, aber in der allgemeineren Pop-Kritik wurde natürlich schon lange bemängelt, die Misogynie, der Antisemitismus wurde tatsächlich erst mit diesem Echo-Skandal wirklich offensichtlich. Dabei haben auch amerikanische Rap-Gruppen immer diese judenfeindlichen Klischees bedient. Ja. Wieso war das so lange den Kritikerinnen und Kritikern egal?
Naja, es war ihnen nicht egal. Ich habe es in dem Buch auch versucht zurückzuverfolgen, wie also bis, sagen wir mal, Anfang der Nullerjahre, also bis so das, was man so heute mit dem Straßen oder Gangster-Rap in Deutschland verbindet. Also das wurzelt ja dann in so bei so Künstlern wie, also Bushido war mit Sicherheit so der Erste, der das in Hitparaden gebracht hat. Und damals war das Label Agro Berlin. Es gab dann die Debatten darum, gab es schon auch in den Nullerjahren, also um den sich groben Sexismus und vor allem auch die grobe Homophobie von Bushido und Konsorten. Das ist aber immer punktuell geblieben. Das war dann tatsächlich dann auch eher, es fand dann eher in feministischen Magazinen wie damals der Emma statt. Es ist aber nie wirklich irgendwie in den zu einer breiten Feuilleton-Diskussion geraten. Stattdessen wurde dann irgendwie auch gerade so eine Figur wie Bushido dann irgendwie zum Integrationsbeauftragten oder kriegte den Integrationsbambi und ein Praktikum im Bundestag spendiert. Also da war schon irgendwie die Ignoranz gegenüber gerade so dem Sexismus ist in der Tat irgendwie frappant. So. Und da hat sich offensichtlich was geändert. Also gerade nach den MeToo-Debatten, die wir in den letzten Jahren hatten, ich meine, es ist offensichtlich, es gibt eine andere Sensibilität irgendwie für sexistische und Gewaltfantasien, gerade im Rap einerseits. Andererseits war auch, wenn man sich jetzt die Hitparaden und die aktuellen Spotify-Charts zum Beispiel ansieht, ist quasi die Top 50 bestehen zu wesentlichen Teilen aus wahnsinnig sexistischen, homophoben und zum Teil auch wirklich gewaltverherrlichenden Rap-Stücken. Dass man da klafft offensichtlich irgendwas auseinander in der Gesellschaft. Mhm. Also es gibt Diskurse, die halt immer verfeinerter und immer sensibler sind, gerade für Sexismus. Zu, genau. Auf der anderen Seite gibt es einen ganz breiten popkulturellen Diskurs, wo das irgendwie überhaupt keine Rolle spielt, wo es eigentlich immer noch krasser wird irgendwie. Und die Künstler, das sind fast ausschließlich Männer, ja, irgendwie immer versuchen sich dann noch irgendwie in Gewaltfantasien und Krassheiten zu überbieten. Und ich glaube, das ist auch eine These dieses Buches. Darin sehen wir in der Popkultur nochmal die Polarisierung, von der die gesamte Gesellschaft hier gerade...
Bevor wir dazu kommen, würde ich nochmal gerne auseinandernehmen, also während Rap diese reaktionären Positionen ganz gut massenwirksam übersetzen kann, also nicht nur dadurch, dass sie erfolgreich sind in den Charts und dadurch, dass es viele Rapper und auch Rapperinnen gibt, die das befeuern, aber es gibt auch große Festivals, es gibt eine große Plattform, auf denen das quasi ausgelebt werden kann. Während die Rechten auch große Plattformen haben derzeit, aber nicht im Zusammenhang mit Popkultur. Also es gibt so ein paar Erscheinungen eben, die haben Sie genannt, Freiwild und Andreas Gabalier. Aber wieso schaffen es die Rechten denn nicht? Oder was sagt uns das, dass die Rechten es nicht schaffen? Also ich meine, es gibt auch rechte Festivals, aber das ist dann mal eins, ne? So, und da gibt es auch die Bands dazu, die so kannibalisieren oder versuchen zu adaptieren, was es an aktuellen Strömungen gibt. Aber das ist alles nicht so massenhaft, das ist nicht so groß. Und das,
wir hatten ja jetzt gerade das, also nach dem Erscheinen des Buches, jetzt in den letzten Monaten den Fall, dass wir jetzt tatsächlich zum ersten Mal einen bio-deutschen rechten Rapper Chris Ares hoch in den Amazon-Charts haben, der im Grunde das, also jetzt die, sagen wir mal, so Gewalt- und Vernichtungsfantasien, die vorher so von der migrantischen Seite gegen dann Schwule und Frauen dann irgendwie jetzt und wiederum von der bio-deutschen rechtsradikalen Seite wiederum gegen Migranten wendet. Also da scheint sich jetzt gerade auch irgendwie eine Aneignung auf das Hip-Hop durch neue Rechte zu vollziehen, die ist aber sehr mühsam, weil es hat auch irgendwie jetzt wirklich Jahre gedauert, bis das funktioniert hat, weil natürlich eigentlich Hip-Hop insbesondere Hip-Hop in den neurechten Kreisen natürlich als afroamerikanisch wurzelnde Musik erstmal jetzt ethnisch nicht rein genug war und nicht weiß genug war. Ne? Und das hat natürlich im prinzipiell alle Arten von rechter Subkultur das Problem, dass die haben immer mit sehr vielen Verboten operieren müssen, weil wenn man sich jetzt tatsächlich auf so eine rein deutsche, weiße, männliche, heterosexuell, schwul darf es ja auch nicht sein, heterosexuelle Tradition dann irgendwie fixiert, irgendwie, dann bleibt einfach auch nicht mehr viel übrig von Popmusik, mit dem man sich identifizieren könnte. So, also deswegen findet man auf der zugespitzten Seite der, sagen wir mal, neurechten Avantgarde, also der Identitären, findet man eigentlich keine, oder fand man bislang eigentlich keine musikalische Subkultur, die jetzt irgendwie größere Massen erreicht hätte. Auf der anderen Seite gibt es aber eben, wir haben schon darüber gesprochen, sind so Figuren wie Andreas Gabalier, der auch eine sehr starke Nähe zur FPÖ hatte irgendwie, und auch zum Strache, solange er noch irgendwie in Amt und Würden war, also dem auch durchaus irgendwie als, sagen wir, so eine musikalische Galionsfigur so des Rechtspopulismus in Österreich betrachten kann, der sich aber trotzdem immer einen Schritt ferngehalten hat davon, jetzt tatsächlich irgendwie zum Parteisänger der FPÖ zu werden. Der würde sich jetzt halt auch nicht damit identifizieren, genauso wie eine Band wie Freiwild sich jetzt auch niemals mit rechtspopulistischen Parteien identifizieren würde, ausdrücklich, sondern sich ja sogar im Gegenteil gegen Pegida und AfD und auch gegen Rassismus aller Art dann irgendwie so zumindest in ihren Manifesten auf Facebook verwartet. Also es gibt ja mir das... Ich glaube, bei den, sagen wir so, auf der, wie auch immer, rechten Seite oder rechtspopulistischen Seite des Pop geht es natürlich auch immer darum, und das verbindet sie dann auch mit der Rhetorik der rechtspopulistischen Politik, jetzt nicht zu eindeutig zu werden. Man versucht halt immer so Grenzen zu überschreiten, das, was die Rechten dann so Metapolitik nennen, also so die Grenzen des Sagbaren zu verschieben und immer noch irgendwie eine Provokation draufzulegen. Aber im Zweifelsfall will man eben auch nicht dafür verantwortlich gemacht werden, dann ist es halt doch immer nur ein Spiel oder ein Missverständnis oder ein Arbeiten mit Zitaten und Codes. So, man hat es nicht so gemeint. Und wir haben es aber eigentlich gar nicht so gemeint. Verhindert natürlich auch, dass man sich bekennen kann zu einer ganz klaren politischen oder auch parteipolitischen Position.
Ja. Eine andere überraschende Koalition, will ich es mal nennen, gibt es nicht nur zwischen Rap und Rechts, sondern auch, wenn es darum geht, welche Künstlerinnen und Künstler welche kulturellen Einflüsse benutzen dürfen. Und dann liegen auf einmal Konzepte, also in Ihrem Buch von kultureller Aneignung, dem rechten Ethnopluralismus, die liegen dann sehr dicht beieinander. Können Sie das nochmal beschreiben, warum?
Naja, das ist dann gewissermaßen die andere Seite dessen, was man so Identitätspolitik nennt. Wir haben einmal die rechte Identitätspolitik, also die sagt, wir müssen uns wieder auf unsere kulturellen Traditionen besinnen. Es muss alles wieder so sein wie in einem, wie auch immer, imaginären Deutschland, idyllischen, romantischen Deutschland der 50er Jahre oder besser noch irgendwie des 19. Jahrhunderts. Wir haben auf der anderen Seite dann aber auch eine Position, die sagt, gerade das, was, sagen wir mal, im wie auch immer emanzipatorischen Pop passiert oder im kosmopolitischen Pop, wenn man so will, also in jenen strengen Popmusik, die sich halt nicht um kulturelle Grenzen scheren, sondern so, die eher so eklektisch und globalisiert wie möglich sind. Also gibt es ja auch vieles, also auch gerade in Hitparaden irgendwie doch auch viele, viele Beispiele, eine starke Aneignung von lateinamerikanischer Musik gerade oder gerade so im Bereich der elektronischen Musik, Techno-DJs und Produzentinnen, die mit ganz vielen verschiedenen Samples aus allen möglichen Winkeln der Welt dann irgendwie arbeiten. Und dann gibt es eben auch so eine linke identitätspolitische Position, die sagen, so, man darf sich jetzt aber, wenn man mit diesem oder jenem ethnischen oder kulturellen Hintergrund diese oder jene ethnischen, kulturellen Zitate aus anderen kulturellen Traditionen nicht aneignen, weil es ist dann Cultural Appropriation, also kulturelle Aneignung im Sinne von Ausbeutung von Kulturen, die im Zweifelsfall nicht einem selber gehören oder über die man sich als privilegierter weißer Künstler oder weiße Künstlerin dann irgendwie in ausbeutender Weise erhebt. Und das ist irgendwie
Kim Kardashian darf nicht dunkleres Make-up benutzen, Katy Perry darf keine geflochtenen Zöpfe oder einen japanischen Geisha-Dutz tragen.
Ein Fall, den ich in dem Buch behandle, eine kanadische Technoproduzentin hat die ein Album zusammengestellt mit Tracks aus ganz vielen verschiedenen Samples aus allen möglichen Ecken, was sie aus YouTube gefischt hatte, aus allen Winkeln der Welt. Und darunter war dann irgendwie auch ein ganz kurzes Stück aus dem indischen Nationallied, woraufhin ein indischstämmiger DJ, der mittlerweile in Manchester lebt, irgendwie ein Shitstorm gegen sie wegen Benutzung irgendwie eines heiligen indischen musikalischen Zitats irgendwie für Techno-Wegwerfmusik entfacht hat. Und wenn man sich dann irgendwie auf diese Art von heiligen musikalischen Traditionen, die man nicht für Wegwerfmusik aneignen darf, dann irgendwie einlässt, ist es ja im Grunde auch nichts anderes, als wenn man sagt, es muss quasi jeder bei der definierten kulturellen Tradition bleiben, aus der er oder sie gerade kommt. Und das ist genauso am Ende des Tages genauso verhärtend und genauso versteinert im Begriff von dem, was Kultur ist und was eine Kultur leisten kann und davon, wie man mit Kultur umgeht, wie diese rechte Verbotsideologie, weiße Männer dürfen nur Musik von weißen Männern hören, weil alles andere ist irgendwie schwul.
Wann ist denn der Vorwurf der kulturellen Appropriation gerechtfertigt und wann nicht?
Das ist eine gute Frage. Darüber können wir jetzt noch mal 2 oder 3 Stunden länger sprechen. Das Interessante ist erstmal, dass diese Frage gar nicht gestellt wird. Also es gibt keine relativ lange mit versucht, nämlich da noch mal zu recherchieren, wie die Debatten da gerade so laufen. Es gibt halt keine positive Ethik der Cultural Appropriation, sondern es wird halt alles nur im Modus des Verbots formuliert. Also das Urmodell ist natürlich, und das ist natürlich gerechtfertigt.
Und das Verbot spricht immer derjenige aus, der sich quasi angegriffen oder dem, was geklaut wurde, sozusagen. Wer darf das dann sagen und hat recht?
Das Urmodell ist das Blackfacing natürlich. Mhm. Also klassische rassistische Praxis irgendwie in der US-amerikanischen Popkultur irgendwie seit dem Ende des 19. Jahrhunderts. Also in Kinofilmen, Theatern, Varietés, sich halt wie schwarze Schminke ins Gesicht zu malen, dann auf affektiert alberne Weise dann den Afroamerikaner darzustellen. Das ist ganz klar. Schminken sich oder da eignen sich die Menschen einer privilegierten Klasse und ethnisch privilegierten Klasse irgendwie Verhaltensweisen und irgendwie eine Hautfarbe irgendwie von unterprivilegierten Menschen an.
So, genau, da so. Muss man dazu sagen, die haben das ja gemacht, also diese Künstler, weil sie auch als Bands auftreten wollten, ja. Und quasi die Musik, die Schwarzen gemacht haben, also die Sklaven oder gerade befreiten, ja. Sklaven, die aber nicht auftreten durften in, ja. Weißen Establishments, die Musik fanden aber alle gut, ja. Dann haben die einfach die Musik geklaut und sich schwarz angemalt und sich dann auch noch drüber lustig gemacht.
So, also, ne? Das ist ein ganz klassischer Fall. So, das ist aber, wenn man in allen Verästelungen, die ist das, also, es gab dann zum Beispiel den Fall, dass irgendwie Kendrick Lamar hatte sich dann irgendwie auf seinem letzten Album, irgendwie gab es so ein Stück, wo er als Kung-Fu-Kenny, so, also ganz klassische Rap-Aneignung bis zum Wu-Tang-Clan zurück, irgendwie, dass man sich mit asiatischen Kampfkunsten, Ikonografien aller Art irgendwie dann so schmückt.
Im Fall, weil die auch in die Popkultur, also weil Bruce Lee ja totale Popkultur, ja. geworden ist.
Ne? Im Fall von Kendrick Lamar war es aber jetzt mittlerweile so, dass es dann irgendwie einen großen Shitstorm von amerikanisch, also asiatisch-amerikanischen Menschen gab, die ihm vorwarfen, damit würde er jetzt irgendwie die chinesische Kultur ausbeuten. So. Und da ist dann natürlich die Frage, nun gut, also Blackfacing ist das eine, aber in allen Formen, oder das Geisha-Kostüm, das dann Katy Perry bei irgendeiner MTV Awards-Verleihung trug, großer Shitstorm von amerikanisch-japanischen Menschen. Natürlich ist aber jetzt die japanische Kultur in keiner Weise irgendwie unterprivilegiert irgendwie oder ausgebeutet irgendwie gegenüber der, also Japan hat dann genauso suprematistische, imperialistische,
nationalistische, teilweise auch,
nationalistische,
ja.
Tradition, also bis heute.
Chinesisch
irgendwie.
Auch, ja.
China auch. China ist die kommende oder aktuelle Supermacht irgendwie. Überhaupt keinen Grund, warum die jetzt irgendwie in die Rolle irgendwie einer unterdrückten Kultur gerückt werden sollten, deren Ikonografie man nicht benutzen darf, weil man damit irgendjemanden diskriminiert. Das ist einfach Unfug. Und daran zeigt sich, weil aber das tatsächlich irgendwie die Diskussion nur, also man darf das nicht, weil es eine andere Kultur ist, das ist letztlich dann doch identisch mit dem, was auf der rechtspopulistischen Seite und auf der neurechten Seite mit, also der Substanzierung von Kulturbegriffen und der Verhärtung von Kulturbegriffen passiert. Also Kultur ist immer das, was schon da ist und was so bleiben muss und was man nur unter bestimmten Bedingungen benutzen darf und sich aneignen darf, wenn man nämlich dazugehört. Und wenn nicht dazugehört, darf es nicht. Das ist keinerlei, sagen wir, keinerlei Begriff mehr von einer, dass davon da, dass Kultur immer ist, etwas ist, das sich verändert und das wird und das sich transformiert. Und das ja eigentlich auch nur durch es würde überhaupt keine Popmusik geben ohne kulturelle Aneignung. Das ist völlig, also völlig undenkbar.
Und da spiegelt das, was in der Popkultur oder auch in der Popmusik passiert, das, was in der Gesellschaft passiert, Polarisierung, Spaltung, Verhärtung, ja, kein Diskurs mehr möglich. Und das, also da machen beide Seiten, rechts und links, wenn man das so, oder emanzipatorisch oder reaktionär, ja, so wie Sie das auch machen, machen beide Seiten Fehler.
Ich weiß gar nicht, ob das Fehler ist. Das ist vielleicht ein Fehler von jetzt, ich freue mich, wenn Sie meine Perspektive da teilen, irgendwie aus unserer Perspektive. Aber man muss sehen, dass das, es ist kein Fehler, es ist politisch so gewollt. Also es ist, aber wir leben in einem Zustand, in dem in den wesentlichen Teilen der Kultur und Gesellschaft irgendwie nach einem Status quo und nach Identität gesucht wird und eben nicht mehr nach Transformation und nach Wandel. Also das ist tatsächlich, wenn wir den Bogen zum Anfang zurückschlagen, so was ich immer an Popmusik oder was interessant fand oder was mich, weswegen, glaube ich, so Menschen aus unserer Generation mit Popmusik sozialisiert sind, war ja auch immer so das Kosmopolitische, das Internationale. Also man wollte irgendwie englische Popmusik hören oder amerikanische Popmusik, weil es irgendwie in Deutschland einfach so langweilig war. Irgendwie. Man wollte irgendwie so raus aus dieser kleinen, engen Welt. Und das war immer, hatte irgendwann immer was mit dem Globus und dem Internationalen zu tun. Und das hat sich in der Tat völlig verändert. Also man hat das sowohl so in diesem deutschen Gangsterrap ja sowieso, da geht es ja irgendwie auch nur so um die Straße und das Ghetto, also um die kleine Welt, aus der man kommt und aus der man eigentlich auch nicht raus will. Man hat es eben im Deutschrock, also von Freiwild bis zu politisch völlig unverdächtigen Bands, wie Santiano oder diesen ganzen Mittelalter-Bands, da geht es dann irgendwie darum, so das alte Seemannsfahrer-Liedgut irgendwie oder so die mittelalterlichen Minnesang dann nochmal wieder flott zu machen für die Popmusik. Es geht eigentlich immer darum, dass man so sich so auf das eigene und auf die kleine Welt konstruiert.
Die einen wollen die Heimat oder den sicheren Hafen, genau, und die anderen den Safe Space.
Und, ne, die anderen wollen den Safe Space. Und genau, und die linke Identitätspolitik und der angeschlossene Pop will halt, dass das alles irgendwie auch möglichst überschaubar und die Menschen in den richtigen Terminologien über das jeweils andere Geschlecht reden und sich also möglichst irgendwie ohne irgendeine Kontroverse oder irgendeine Reibungsmöglichkeit alles vollzieht. So, und da kapseln sich, da jetzt sich keiner mehr aneinander reiben will und alle sich voneinander abkapseln, passiert aber auch, dass die, was so zwischen diesen so verschiedenen musikalischen und kulturellen Segmenten so an Austausch denkbar wäre, dass das eigentlich eher verhindert wird. Also wir leben eigentlich in eher so einer Zeit der Verhinderung des Austausches und der Transformation irgendwie und der Entwicklung irgendwie, als das im Pop der besseren Zeit mal so gewesen ist.
Wenn wir auch noch mal gucken, also das betrifft die emanzipatorischen Camps nicht so sehr wie die reaktionären, aber wenn es um Antisemitismus, ja, jeglichen Ausdruck von Menschenverachtung in was für auch für einer Form gilt, wie viel Verantwortung kann man da fordern? Weil das hat ja Rap-Kritik, die sich eigentlich dem Fansein buchstäblich verschrieben hat, aber auch Pop-Kritik lange nicht geleistet. Auch da sind moralischere Zeiten angebrochen. Was heißt das denn für die Rezipienten, aber was heißt das auch für die Pop-Kritik, die Sie ja betreiben?
Meinen Sie jetzt speziell, was das Thema Antisemitismus angeht?
Das ist nee, überhaupt. Also wenn man findet, dass er falsche politische Position oder ein falsches politisches Echo weitergehallt wird. Was macht man dann? Kann man das den Künstlerinnen und Künstlern vorwerfen? Und was ist dann mit der Freiheit der Kunst?
Ich glaube, man muss, es geht ja erstmal nicht darum, irgendwas zu verbieten. Also dieses Argument, da wird die Freiheit der Kunst eingeschränkt. Das ist ja dann immer gleich, sobald, das meine ich, aber sobald man was kritisiert oder man müsste jetzt mal darüber reden, was so eine Textzeile wie bei Kollegah und Farid Bang in diesem inkriminierten Stück dann irgendwie ausmacht, irgendwie dann kommt ja sofort dann von der Seite irgendwie, man will da was zensieren oder man will die Meinungsfreiheit einschränken. Das ist aber so, also Kritik zu üben heißt noch nicht, dass man irgendjemand seiner Meinung
Oder man ist uncool und versteht nicht, worum es da geht.
Aber ich glaube, das, was wir Journalisten und Journalistinnen tun müssen, ist erstmal sowas wie Verantwortung einzufordern. Also dieses irgendwie so, oder zumindest irgendwie darüber zu reden, dass antisemitische Gags oder sexistische Gewaltfantasien oder homophobe Gewaltfantasien, jetzt, dass es nicht damit getan ist, zu sagen, so, das ist halt so das Grundrauschen, das macht man so im Rap irgendwie und wer wer das hört, der versteht schon, dass das gar nicht so gemeint ist. Das glaube ich halt nicht.
Also, damit haben sich ja auch die Rapper meistens selber freigesprochen und gesagt,
genau.
So weiß ja jeder, dass
das übertrieben ist. Weiß ja jeder. Und das ist natürlich Unfug. Also da muss man dann auch erstmal drauf bestehen, dass man darüber reden muss, auch wenn man dann eben so als Kritiker oder Kritikerin in so eine Rolle kommt, dass es irgendwie uncool ist oder man irgendwie so, man kennt die Szene nicht und das ist ja alles irgendwie so, was wollen die alten Weißbrote da jetzt irgendwie mit diesen ganzen geilen Rappern irgendwie, warum kritisieren die das? Ich glaube, darauf darf man sie nicht einlassen. Ich glaube, wir müssen erstmal dafür sorgen, dass so ein Diskurs irgendwie weitergeht. Ich glaube, das wäre auch irgendwie so unsere Aufgabe irgendwie. Also ich meine, nachdem der Echo irgendwie eingestellt wurde, ist sofort die ganze Debatte über Sexismus und Homophobie und Antisemitismus im Rap, so, habe ich das Gefühl, sofort wieder so in die üblichen Seitensegmente. Also hätten wir dieses Jahr ein Echo gehabt, irgendwie, dann wäre der Echo wahrscheinlich gegangen an Raf Camora, Bones MC, Jesus und dieses ganze 187 Straßenbande-Umfeld. Und die Texte sind bei Weitem nicht irgendwie, also sagen wir mal, menschenfreundlicher und angenehmer irgendwie, als das man bei Kollegen und Fahrrad Bang hören konnte. Dadurch ist es aber jetzt irgendwie, geht die Debatte darüber wieder so hinweg. Also immerhin
Obwohl
zumindest.
Obwohl ich den Eindruck habe, dass es wenigstens nicht mehr. Also dass dieser Vorwurf, ach ja, da kann man, wenn man diese Position hat, nämlich das zu kritisieren, Sexismus oder Rassismus oder so, dass das eben nicht mehr automatisch ist, so ja, nee, Rap ist da so ein Sonderfall.
Ja, das stimmt.
Also die Debatte, also MeToo, ne, hat da vor allem auch diese Debatte auch aufgebrochen, weil es so einen anderen gesellschaftlichen Konsens gibt. Also mindestens die eine Hälfte der Gesellschaft.
Es hat sich auch tatsächlich was getan im sogenannten Hip-Hop-Journalismus, also in der Szene, genau. Die jetzt irgendwie, also wirklich über lange Jahre eigentlich völlig unkritische Positionen, also wo immer nur eingenommen hat, also wo es immer nur.
Ja,
nur
viele darum, der Magazine sind eingegangen. Nur, das hat sich getan.
Das hat geholfen irgendwie so. Nee, aber tatsächlich wird diese Debatte da jetzt auch geführt. Und gerade auch die Debatte um Sexismus irgendwie und die Verniedlichung sexueller Gewalt.
Zum Schluss vielleicht noch, das schreiben Sie auch am Ende Ihres Buches, also Popkritik muss kritisieren, ja. Darf sich nicht also zu fein sein oder Angst haben, irgendwie so unbequem zu sein, weil das ist die Aufgabe. Aber was für ein Ideal musst du denn die Popkritik, also was ist denn der Maßstab, anhand dessen die Popkritik kritisieren muss oder soll oder kann?
Na, ich glaube ja, dass der Maßstab des Pop, so wie ich das immer verstanden habe, eigentlich immer ist, dass das Pop immer ein Raum war, wo, also schon auch, das Wort vom Safe Space viel so abfällig, aber natürlich war Pop auch immer ein Schutzraum, wo Sachen passieren konnten, die im Rest der Gesellschaft irgendwie vielleicht nicht geduldet sind und nicht passieren können. Also klassisches Beispiel in der Disco-Kultur der 70er Jahre, als es so entstand, war völlig klar, dass das waren Räume, in denen in New York möglich war, was sonst nirgendwo möglich war, nämlich dass Männer Männer küssen, Frauen Frauen küssen und dass weiße und farbige Menschen befreit irgendwie ohne rassistische Ausgrenzung zusammen zu Musik tanzen können. Also so ein Pop, finde ich, hat immer so im Idealfall so einen Gedanken von Solidarität und davon, dass man Dinge machen kann, die in der Gesellschaft verboten sind. Also so Das ist das, glaube ich, das emanzipatorische Ideal. Und das kann man durchaus noch mal hochhalten, wenn man es jetzt mit einer Popkultur zu tun hat, wo es eigentlich in wesentlichen Teilen irgendwie nur um Ausgrenzung, um Kampf, irgendwie um Diskriminierung geht, irgendwie um Künstler, die eigentlich keine andere Botschaft haben, als zu sagen, so, ich bin aber geiler, reicher und habe die geileren Chicks irgendwie als du. Also da geht es ja tatsächlich um Kampf. Und das ist das genaue Gegenmodell zu einer Popkultur, die sagen würde, uns geht es nicht um Kampf, uns geht es um Solidarität. Uns geht es darum, dass wir irgendwie gemeinsam uns vielleicht irgendwie, und wenn wir jetzt nicht gemeinsam die Verhältnisse ändern können, aber dass wir für uns zumindest im Pop gemeinsam Verhältnisse schaffen, in denen das Leben mehr Spaß macht und befreiter ist irgendwie als im Rest der Gesellschaft, anstatt irgendwie so den Kampf und den Stress der Gesellschaft einfach eins zu eins abzubilden in die Popkultur, wie das gegenwärtig passiert.
Amen. Vielen Dank.
Das Wort zum Sonntag. Danke.
Vielen Dank, Jens Balzer. Pop und Populismus, Ihr Applaus.
Dankeschön.